Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Und der ist sehr froh, dass Sie wieder zuhören. Und ich kann schon eines mal vorneweg sagen, das ist mit Abstand die längste Berlinale meines Lebens. Weil obwohl die Preise vor 2 Wochen verliehen worden sind, ist das Festival immer noch in den Schlagzeilen. Letzte Woche hatten wir an dieser Stelle über den Kampf der Filmbranche berichtet, die verhindern wollte, dass Trisha Tuttle vom Beauftragten für Kultur und Medien abberufen wird. Diese Woche dann die alles entscheidende Aufsichtsratssitzung, deren Ergebnis Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vor dem Ausschuss für Kultur und Medien im Bundestag verkündet.
Die gute Nachricht des heutigen Tages ist, wir sind mit Frau Tuttle und mit dem Aufsichtsrat der KBB zu der Entscheidung gekommen, dass sie ihre Tätigkeit fortsetzt.
Also Trisha Tuttle bleibt im Amt, ihre Arbeit wurde zudem als großartig bezeichnet und erfolgreich, so als wären die ganzen Vorwürfe der letzten Tage nur so eine Art böser Traum gewesen. Zwar sollen jetzt eine Art Verhaltenskodex für alle Kulturveranstaltungen des Bundes angedacht sein, außerdem soll eine Art Beratungsgremium vielleicht ins Leben gerufen werden, aber dabei handelt es sich um reine Empfehlungen, wie die Intendantin Trisha Tuttle in einem Exklusivinterview mit RBB24 betonte.
Ich glaube, was wichtig ist, und das ist ein bisschen verloren gegangen, der Aufsichtsrat hat gestern Empfehlungen gegeben. Wir sind als Berlinale sehr unabhängig. Wir müssen diese Empfehlungen überdenken. Wir müssen sie prüfen. Ich habe keine Angst vor den Empfehlungen, die sie machen. Sie umzusetzen, wird die unabhängige Verantwortung der Berlinale sein. Das ist ein bisschen verloren gegangen und das möchte ich nochmal betonen. Es ist unsere Entscheidung. Wir haben gehört, was unser Aufsichtsrat sagt. Wir freuen uns über das Feedback. Wir schauen uns das an und entscheiden die nächsten Schritte.
Zur Frage, ob sie denn überlegt habe, in den letzten Tagen vielleicht selbst das Handtuch zu werfen, sagte Trisha Tuttle.
Ja, darüber habe ich gesprochen. Es ist für mich ausschlaggebend, den Rückhalt bei den Menschen zu haben. Ich will hier auch nicht sein, wenn wir nicht auf dem richtigen Weg sind. Es ist wichtig, unsere Unabhängigkeit als Festival zu stärken. Das ist ausschlaggebend und es war großartig, dass der Aufsichtsrat gestern beides bestätigt hat. Das fühlte sich sehr, sehr entscheidend an. Ich wäre nicht geblieben ohne diesen Rückhalt. Es war gut, das zu hören.
Man hört schon, Trisha Tuttles Lieblingswort zurzeit ist das Wort Unabhängigkeit und mit der will sie die Zukunft der Berlinale weitergestalten. Wir sortieren noch einmal in dieser Folge von Vollbild die letzten Tage und fragen uns gleich, wie die Branche und die Kulturpolitik diese Entscheidung einschätzen. Wir erinnern uns, der Rückhalt für Berlinale-Intendantin Trisha Tuttle und die Berlinale selbst erreichte ungeahnte Höhen mit einer unüberschaubaren Zahl an offenen Briefen von Schauspielenden, Filmemachenden, von Festivalleiterinnen und Leitern aus der ganzen Welt, darunter auch Topnamen wie Thierry Frémaux, der Direktor des Festivals in Cannes. In diesem Umfeld, in dieser Stimmung, wäre eine politische Abberufung Tuttles eine kulturpolitische Katastrophe gewesen. Und so bleibt sie jetzt im Amt und sitzt vielleicht sogar fester im Sattel als zuvor. Dennoch bleiben ja viele Fragen offen. Also was heißt es, dass nun eventuell ein Verhaltenskodex erarbeitet werden soll? Und wie bewertet man das Auftreten von Kulturstaatsminister Weimer in dieser Lage? Christian Berndt hat sich in der deutschen Filmszene und bei Vertreterinnen und Vertretern der Kulturpolitik umgehört.
Die Nachricht, dass Trisha Tuttle Intendantin der Berlinale bleibt, ließ die deutsche Filmbranche aufatmen. Zuvor hat es nach der Bild-Zeitungsmeldung, sie solle entlassen werden, eine beispiellose Solidaritätsaktion der deutschen und der internationalen Filmbranche für Tuttle gegeben. Auch die Deutsche Filmakademie veröffentlichte nach den Entlassungsgerüchten ein Statement, in dem die Unabhängigkeit der Berlinale vor politischem Einfluss gefordert wurde.
Weil ich glaube, dass es ja um mehr gegangen ist als nur um die Besetzung einer Personalie, sondern es ist letztlich um die Unabhängigkeit einer der größten kulturellen Institutionen in Deutschland gegangen. Und von daher waren da Werte auf dem Spiel gestanden, die zur Grundlage dessen gehören, dass wir unsere Filme in einer gewissen Verständnis von Freiheit nicht nur machen, sondern auch zeigen können.
So der Co-Präsident der Filmakademie Florian Gallenberger. Auch wenn der Kulturstaatsminister einige Tage nach den Entlassungsgerüchten erklärte, er habe Tuttle nie entlassen wollen, glaubt Gallenberger nicht, dass sie ohne die breite Solidaritätsbewegung noch im Amt wäre.
ich denke, dass ihr das Erlebnis dieser einhelligen Unterstützung bestimmt auch die Kraft gegeben hat, zu sagen, ah, ich möchte das auch weitermachen. Und ich glaube auch, dass es in der Politik sehr starke Stimmen gegeben hat, die wirklich ihre Abberufung gefordert haben. Und ich glaube auch, dass Herr Weimer da seitens einiger CDU-Mitglieder sehr stark unter Druck gestanden hat. Und ich glaube, in dieser Gemengelage wäre das auf keinen Fall zu dieser Lösung gekommen, hätte es nicht diesen starken Einspruch seitens der Filmbranche gegeben.
Dass nun ein beratendes Gremium gebildet und ein Verhaltenskodex für sämtliche in der KBB zusammengefassten Berliner Kulturveranstaltungen erarbeitet werden soll, um bei strittigen Vorfällen auf der Berlinale in Zukunft vorbereitet zu sein, sieht Gallenberger positiv.
Ich finde, dagegen ist nichts zu sagen. Da kommt es dann am Ende des Tages darauf an, was in diesem Verhaltenskodex drin steht. Und die andere Sache ist ein beratendes Forum, das gegründet werden soll. Und soweit ich es verstanden habe, ist sichergestellt, dass dieses beratende Forum nicht in die Entscheidungsfindung mit eingebunden ist.
Die Berlinale Leitung wäre also nicht an Empfehlungen dieses Gremiums gebunden. Einen personellen Neuanfang an der Spitze des Festivals, wie ihn etwa die CDU-Kulturpolitikerin Ellen Demuth gefordert hatte, hält Gallenberger damit offenbar nicht für den entscheidenden Punkt. Eher gehe es darum, in künftigen Konflikten klarer vorbereitet zu sein. Möglicherweise, so Gallenberger, wäre auf der Abschlussfeier ein direkter Widerspruch auf die Rede des syrisch-palästinensischen Regisseurs Abdallah Al-Khatib angemessen gewesen. Er hatte Deutschland vorgeworfen, den, Zitat, Genozid in Gaza zu unterstützen.
Ich bin nicht einer Meinung mit dem, was auf der Bühne geäußert wurde, aber ich glaube, es ist wichtig, dass es den Raum gibt, in dem jemand eine Meinung vertreten kann, die auch meiner Meinung entgegensteht. Und das, was er zu befürchten hat, ist, dass es eine Gegenrede gibt, aber eben nicht, dass sofort Sanktionen gegen die Veranstaltung und gegen die Institution an sich einsetzen.
Das sieht auch die Schauspielerin Nina Kronjäger so. Es wäre, sagt sie, vielleicht besser gewesen, wenn die Intendantin Trisha Tuttle auf die umstrittene Rede Abdallah Al-Khatibs direkt reagiert hätte.
Sie hat es eben eine Weile stehen lassen und es hat viel ausgelöst und darüber kann man dann streiten. Aber grundsätzlich diesen Raum, in dem sowas stattfindet, dann von vornherein zu beschneiden und zu sagen, sie hat das falsch gemacht und deswegen weg mit ihr, das ist die Katastrophe. Also das ist das Erschreckende und das Schockierende daran.
In der Schauspielszene, meint Kronjäger, haben die Debatten um die Berlinale tiefe Skepsis gegenüber dem Kulturstaatsminister ausgelöst.
Ich habe das Gefühl, dass die Leute um mich herum, mit denen ich so spreche und mit denen ich mich austausche, dass wir skeptisch sind jetzt gegenüber dem Kulturstaatsminister, weil wir nicht wissen, was da noch alles kommt. Aber jetzt haben wir gesehen, was so kommen kann und sind gewappnet.
Auch in der Opposition haben die Vorgänge um die Berlinale Besorgnis ausgelöst. Der Kulturpolitiker von der Linken, David Schliesing.
Ich glaube, es sollte einfach generell keinen Maulkorb vorab geben, beziehungsweise es sollte einfach keine Vorzensur geben. Und ich möchte auch nicht, dass KulturakteurInnen in Sorge, dass sie einen Maulkorb verpasst bekommen oder diskreditiert werden, sich nicht mehr trauen, politische Filme auf die Berlinale zu bringen oder auch sich politisch zu äußern, beziehungsweise protestisch zu äußern.
Wie der Kulturstaatsminister ist auch Schliesing der Meinung, dass auch auf der Berlinale gegen Antisemitismus vorgegangen werden muss.
Also es ist gar keine Frage, dass jüdische Perspektiven, jüdisches Leben und jüdische Filme natürlich geschützt werden müssen. Aber sie müssen anders geschützt werden und nicht durch Vorzensur. Hetze lässt sich durch Maulkörper eben einfach nicht verhindern, sondern wenn, dann nur durch freie Rede und Gegenrede.
Leider war kein einziges CDU-CSU-Mitglied aus dem Kulturausschuss des Bundestages zu einem Interview über die Berlinale bereit. Der Rücktritt Tuttles wird aus der CDU-CSU zuletzt nicht mehr gefordert, aber man will Trisha Tuttle für ein Gespräch in die Fraktion einladen. Die Kulturpolitikerin Ottilie Klein hat im Kulturausschuss erklärt, man erwarte im Hinblick des Umgangs mit Vorfällen wie der umstrittenen Preisrede auf der Berlinale einen Neustart des Festivals.
Irgendwie interessant, dass die am lautesten die Abberufung von Trisha Tuttle forderten, jetzt ganz beredt schweigen. Christian Berndt mit einigen Stimmen über die Entscheidung dieser Woche. Gleich vertiefen wir den aktuellen Stand der Dinge und fragen danach, wie stark das Image der Berlinale ja vielleicht unter dieser Debatte gelitten hat, wie einige behaupten, und wie sich das Verhältnis der deutschen Filmfestivals zur Politik vielleicht verändert hat. Ein Filmfestival, das politisch geführt wird, dessen Leitung jederzeit unter Vorbehalt steht und das seine Agenda nicht frei bestimmt, sondern sich entlang willkürlicher kulturpolitischer Erwartungen bewegen muss. Auf einem solchen Filmfestival würde wohl kaum jemand gerne seine Filme zeigen. Genau das haben ja Regisseure wie Ilka Çatak oder Tom Tykwer in diesen Tagen deutlich gemacht. Entsprechend groß war zuletzt die Sorge, die Berlinale könne dauerhaft Schaden nehmen. Und auf die Frage nach einem möglichen Image-Schaden der Berlinale sagte die Intendantin Trisha Tuttle diese Woche Folgendes.
Ich denke, was die Berlinale beschädigen würde, wäre, wenn die Menschen das Vertrauen verlieren, dass wir unabhängig sind, dass wir künstlerische Freiheit wertschätzen. Das müssen wir weiter betonen. Und wir müssen den Menschen das Vertrauen zurückgeben, dass wir genau diese Berlinale sind. Natürlich werden wir jedes Jahr besser und besser, aber wir sind genau diese Berlinale. Und das ist eine große Gemeinschaft von Menschen, die nicht das Gleiche denken, die nicht die gleiche Art Filme machen. Und das ist das Schöne an dem Festival.
Die Berlinale ist dann eben nicht nur irgendein großes Festival, sondern wirklich ein Flaggschiff, das auf die gesamte deutsche Filmfestivallandschaft auf die eine oder andere Weise auch ausstrahlt. Was heißt es also für andere Filmfestivals im Land, wenn die Berlinale jetzt eventuell so einen Verhaltenskodex bekommt oder nicht? Ist das eine sinnvolle Absicherung oder beginnt hier eine Form von Einhegung kultureller Unabhängigkeit? Über all das möchte ich jetzt sprechen mit Svenja Böttger, Leiterin des Filmfestivals Max-Offels-Preis in Saarbrücken und Co-Vorsitzende der AG Filmfestival, also quasi der Dachorganisation der wichtigsten Filmfestivals in Deutschland. Sie ist live bei mir im Studio. Hallo.
Hallo.
Svenja, wie hast du die letzten Tage diese ganze Berlinale-Debatte eigentlich erlebt? Also jetzt auch persönlich als Festivalleiterin, aber auch in deiner Rolle als eine Stimme der deutschen Filmfestivals in Deutschland.
Sehr vielfältig. Also es war ein wilder Ritt, auch für uns. Du hast es am Anfang so schön gesagt, dass die Berlinale immer noch nicht vorbei ist und dass wir leider aber nicht über inhaltliche Filme reden, sondern eben über die Debatte der Autonomie. Es war eine Diskussion, die wir, glaube ich, eigentlich nicht hätten führen müssen, weil sehr vieles geklärt war auch schon davor, dass wir eben autonom sind, dass wir inhaltlich frei agieren dürfen und sollten, dass das unser Job ist. Als Kollegin von Trisha Tuttle kann ich sagen, waren wir sehr, sehr besorgt und deswegen sind wir auch direkt mit rein und haben auch gesagt, wir stehen hier gemeinsam und wir haben die gleichen Werte, wir vertreten die gleiche Auffassung, was ein Filmfestival ist und welchen künstlerischen Ort wir haben und sein sollten und worüber wir auch ganz viel unter den KollegInnen eben diskutieren ist, wie können wir diesen Raum, den demokratischen Raum offen halten, wie können wir ihn schützen. Und haben, hoffe ich, zusammen in den letzten 2 Wochen sehr gut zeigen können, dass wir gemeinsam viel erreichen können mit der Filmbranche, aber vor allem auch unter den Filmfestivals zu sagen, Moment, da werden wir nicht kampflos aufgeben, wir werden sehr viel mitdiskutieren und wir werden uns auch die Hoheit der inhaltlichen Ausrichtung immer bewahren.
Jetzt gibt es ja sowas wie Ergebnisse, Empfehlungen wurden ausgesprochen, da heißt es vielleicht ein Verhaltenskodex, vielleicht auch noch ein Gremium. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du hörst, da soll es eventuell Regeln geben? Braucht es das überhaupt?
Also erstmal freue ich mich sehr, dass es Empfehlungen sind und nichts weiteres, weil damit auch sehr deutlich gemacht wurde, dass eben das, wonach wir auch sehr deutlich es gefordert haben, zu sagen, die Autonomie ist nicht verhandelbar, dass das auch gewertschätzt wurde und dass dies eben auch im Aufsichtsrat der KBB so aufgefasst wurde. Das finde ich als erstes erstmal total wichtig, weil ich glaube, da war in den letzten Tagen auch manchmal etwas Unklarheit darüber, was das denn jetzt bedeutet. Das sind Empfehlungen. Empfehlungen beziehungsweise ein Festival, wie das Trisha Tuttle gerade auch selber gesagt hat, ist immer ein Prozess, es ist ein Verhandeln miteinander, es ist ein wachsam bleiben, ein Verstehen, wo vielleicht auch die blinden Flecke noch sind, wo es Nachholbedarf, mit wem spricht man. Das heißt, ein Verhaltenskodex oder wie wir das ja auch alle nennen, ein Code of Conduct, gibt es bereits in der KBB, es gibt auch bereits einen in der Berlinale, es gibt auch auf anderen Filmfestivals einen, weil das auch nicht der erste geopolitische Konflikt ist. Es sind nicht die ersten Konflikte, die wir natürlich auch miteinander verhandeln im Kunst- und Kulturbereich. Das heißt, ja, es ist schon interessant, dass es auf jeden Fall welche geben musste. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass neben dem Vertrauen, was ausgesprochen wurde, dass Trisha Tuttle die Richtige für die Berlinale ist, dass sie ihr auch überlassen, mit ihrem Team zu entscheiden, welche Lehren ziehen sie für sich aus diesen 10 Tagen Berlinale und auf dem, was jetzt auch passiert ist. Denn man muss sich das schon im Großen und Ganzen angucken. Ich glaube, 2 Sachen, die ich gerne noch sagen wollen würde, die mir sehr wichtig sind, ist, eine Preisverleihung sollte man sich von vorne bis hinten angucken. Wer nicht da war, sollte seine Hausaufgaben machen und sie wirklich gucken und nicht nur den Moment gucken, über den alle reden, sondern das Gesamtwerk einer Preisverleihung. Als Kollegin kann ich nur sagen, wir stecken sehr, sehr viel Arbeit da rein in eine Dramaturgie. Wir haben wunderbare Leute, die Dialoge schreiben, die wirklich gucken, wie sieht so ein Abend aus. Das heißt, für mich ist wichtig, ich habe die ganze Preisverleihung online geguckt. Wie wurde denn der ganze Abend eingeführt? Wie wurde er begleitet? Was hat auch Trisha, aber was hat auch die Moderatorin wirklich von, also gesagt, was gibt es für Statements, was gibt es für Möglichkeiten? Man merkt auch, dass Trisha nach dieser Aussage anders auf die Bühne gegangen ist. Sie hat ihr Statement nochmal umgeschrieben, sie ist darauf eingegangen. Sie hat ganz bewusst gesagt, das ist nicht die Meinung der Berlinale. Wir müssen aber aushalten, dass es eine Meinungsfreiheit gibt und eine Kunstfreiheit gibt, die wir sehr schätzen. Das wäre so Punkt 1, den ich gerne noch loswerden würde.
Ja.
Und Punkt 2, wie war denn auch die ganze Berlinale? Wir hatten andere Diskussionen schon zu Beginn. Wir haben sehr wenig dieses Jahr über filmische Inhalte sprechen können. Wir haben sehr viel verhandelt. Und leider wieder in einer Empörungsspirale, die total schade ist. Weil was bleibt denn? Es bleibt dann, dass Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen werden. Es bleibt dabei, dass Trisha bereits davor zwei Statements rausgeben musste, dass es einen offenen Brief gab, dass es Diskussionen gab, dass es Verhandlungen gab, aber die leider sehr auch auf einem Niveau zum Teil geführt wurden, wo es eben dann doch nicht mehr um die Filmkunst geht oder dass halt auch geschätzten Kolleginnen und FilmkünstlerInnen, RegisseurInnen Worte in den Mund gelegt werden oder rausgenommen werden, wo ich einfach schade finde, dass wir eben nicht im Diskurs waren. Wir haben uns nicht zugehört, wir haben nicht miteinander geredet, sondern alle wollten reden, aber niemand hat so richtig zugehört.
Ich habe ja schon erwähnt, die Berlinale ist ja ein großes Festival, aber irgendwie steht sie ja auch irgendwie stellvertretend oder es gibt da ein Binnenverhältnis zu anderen Festivals in Deutschland. Ich frage mich, wie stark strahlt jetzt so ein Konflikt auf alle Filmfestivals in Deutschland aus? Also kann man vielleicht sagen, dass jetzt das Verhältnis zwischen deutschen Filmfestivals und Politik, egal ob Bund oder Land, jetzt vielleicht ein anderes wird oder gibt es da ein Misstrauen? Wie kann man das vielleicht formulieren?
Also es strahlt auf jeden Fall aus, total, weil wir ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder merken, wenn Festivals angegriffen werden, wer hilft da, wer steht dabei. Für die Berlinale wurde das jetzt beispiellos einmal gezeigt, dass wir eben auch zeigen können, wir sind viele. Wir haben eine Meinung, wir sind stolz auf den Job, den wir machen und wir wissen auch oder haben eine Auffassung davon. Es strahlt aus. Ich sehe einiges auch an Unsicherheiten, gerade bei KollegInnen, die in Bundesländern Festivals machen, die eh schon extrem unter Beschuss stehen seit Jahren, die immer wieder mit Anfragen überhäuft werden, die schon hart gekürzt wurden. Also ich finde, berühmtestes Beispiel im Moment sind für mich Filmfest Dresden und auch Doc Leipzig, die richtig hart kämpfen müssen und mussten in den vergangenen 2 Jahren, weil man sieht, was passiert, wenn nicht mehr demokratische Parteien an Entscheidungspunkte kommen. Und das verunsichert. Das verunsichert vor allem auch Kolleginnen, die das ehrenamtlich machen, die das machen, weil sie für ihre Region daran glauben, dass wie wichtig Kunst und Kultur ist. Mhm. Es strahlt.
Ist das am Ende nicht der eigentliche Konflikt, der jetzt so offengelegt worden ist, dass Festivals auf öffentliche Mittel angewiesen sind
Und
zugleich aber unabhängig kuratieren und offen halten sollen und dass das in dieser Zeit vielleicht sich kein freundliches Verhältnis immer sein muss?
Genau, es muss kein freundliches Verhältnis sein, es muss ein Dialog sein. Und es muss ganz klar sein für beide Seiten, wo ist die Autonomie, wo ist die inhaltliche Hoheit und wo ist die strukturellen Themen, die man miteinander verhandeln und besprechen muss. Und wie wichtig eben auch Kunst und Kultur für eine Gesellschaft und für eine Demokratie ist. Absolut. Ich glaube, das ist jetzt auch das erklärte Ziel, auch das Ziel der AG Film Festival, nicht nur untereinander, sondern eben auch mit der Politik in den Dialog zu treten, auch in einen streitbaren Dialog. Weil man darf ja auch einfach miteinander Argumente austauschen und man darf sie auch mal stehen lassen. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist eben auch uns den Mut zuzusprechen für diejenigen, die verunsichert sind, dass die Autonomie uns gehört im inhaltlichen Bereich und auf der anderen Seite, dass wir uns auch weiterentwickeln müssen. Wir müssen voneinander lernen. Wir müssen auch Leute, die Expertinnen in diesen Bereichen sind, nicht nur zuhören, sondern uns auch schulen lassen. Also wir können nicht alles wissen. Wir machen Fehler. Es wird jedes Jahr etwas anderes passieren. Ein Filmfestival ist ein Prozess. Und ich liebe diesen Prozess, weil du jedes Jahr etwas Neues entdeckst, jedes Jahr aber auch etwas Neues lernst und damit umgehst. Und das, glaube ich, wird jetzt unser Job für 26, da umzugehen und damit zu verhandeln, was bedeutet inhaltliche Autonomie, was bedeutet auch strukturelle Abhängigkeit und wie können wir dort in einen Dialog miteinander gehen und wie können wir aufeinander zugehen. Das, finde ich, hat nämlich Maria Schrader ganz wunderbar am Dienstag bei der Wiedereröffnung des Kino Internationals in ihrer Rede gemacht. Sie hatte sehr warme Worte, sie ist offen geblieben. Es war keine Verhärtung, kein Anklagen dabei, sondern es war ein Verhandeln miteinander dabei und ein Aufruf dabei, zuzuhören.
Svenja Böttger, Co-Vorsitzende der AG Filmfestivals und Leiterin des Filmfestival Max-Offels-Preis in Saarbrücken. Erstmal vielen Dank für deinen Besuch, Svenja.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und das war unser Blick auf den Stand der Dinge rund um diese Berlinale-Debatte der letzten Tage. Und ich denke, man muss kein Wahrsager sein, um zu begreifen, dass diese ganze Geschichte vielleicht noch lange nicht am Ende ist und uns sicherlich noch vor der 77. Festivalausgabe nächsten Februar beschäftigen wird. Frauen machen die härteren Filme. Das ist so ein Satz, der klingt erstmal wie die reine Provokation, ist aber der Ausgangspunkt für einen Dokumentarfilm, der die Geschichte des Kinos noch einmal neu sortiert.
Frauen machen in Wahrheit die härteren Filme. Das sagte mir die große Regisseurin Kira Muratova einmal. Seitdem frage ich mich, stimmt es, dass das Filmschaffen von Regisseurinnen durch eine besondere Härte geprägt ist?
That's an interesting thought.
Maybe because there's so much anger in us.
Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm No Mercy von Regisseurin Isa Willinger. Sie nimmt die These, Frauen machen härtere Filme, von der ukrainischen Avantgarde-Regisseurin Kira Muratova sehr ernst und begibt sich auf eine filmische Reise durch die Geschichte des Kinos von Frauen. Es ist ein Film geworden über Blickregime, über Härte, über Feminismus und darüber, was Kino heute politisch leisten kann. Ich konnte mit Regisseurin Isa Willinger vor der Sendung sprechen und wollte zunächst von ihr wissen, ihr Film beginnt ja mit der Behauptung, Frauen machen die härteren Filme. Warum hat sie dieser Satz so nachhaltig beschäftigt, dass sie beschlossen haben, dem spüre ich mal filmisch nach?
Naja, weil er erstmal sehr unerwartet ist. Also man erwartet ja, glaube ich, viel von weiblichem Film, aber wahrscheinlich nicht unbedingt Härte.
Der Satz bricht ja auch mit einem Klischee, dem Bild vom Frauenkino als psychologisch, romantisch, beziehungsorientiert. War es genau diese Umkehrung, die sie gereizt hat?
Ja, genau. Also eben, dass es wirklich eine überraschende Beobachtung ist, von einer Regisseurin geäußert vor einigen Jahren. Und der gehen wir eben im Film nach. Und genau wie Sie sagen, wird ja klischeehaft das Kino von Frauen oft als ein romantisches, vielleicht sentimentales Kino gesehen, Beziehungsfilme vor allem und so weiter. Also es gibt im Englischen sogar den schönen Ausdruck Chick Flick für Filme von Frauen für Frauen, aber genau, dem ist natürlich eigentlich gar nicht so. Es ist wahnsinnig divers, das Kino von Frauen.
Der Ausgangspunkt ihrer Filmreise, das ist ja Kira Muratova, eine ukrainische Regisseurin, die nie wirklich in den Kanon des Weltkinos aufgenommen worden ist, obwohl sie ästhetisch sehr radikal war. War denn jetzt ihr Dokumentarfilm No Mercy auch ein Versuch, solche vergessenen Linien der Filmgeschichte wieder sichtbar zu machen?
Also ich glaube, das ist so ein bisschen passiert, ohne dass es geplant war von Anfang an. Also ursprünglich dachte ich mir, es würde wahrscheinlich ausreichen, wenn ich kurz vorstelle, wer Kira Muratova war, in welche Art von Filme sie gemacht hat mit einigen Ausschnitten und eben ihre Beobachtung bringe. Aber dann, als wir den Film geschnitten haben, stellte sich heraus, dass das total schade ist, wenn man sie dann wieder sofort verlässt, weil ihre Beobachtung wirft ja auch so viele Fragen auf. Und wird auch ganz unterschiedlich beantwortet von den Regisseurinnen, die wir im Film dann haben. Und so macht es dann total Sinn, dass man immer wieder auf zu Kira zurückkehrt und tiefer steigt. In der Frage, wer war eigentlich sie? Hat sie denn auch vielleicht härtere Filme gemacht? Und wenn ja, welche Art von Härte? Und was war das für eine Zeit, in der sie gearbeitet hat? Ne? Sie hat ja in der Sowjetunion noch lange gearbeitet und dann in den bis ungefähr 2012 Filme gemacht. Genau, also das war auf jeden Fall dann, hat sich dann so ergeben im Schnitt, dass wir auch über Kira Muratova ganz viel erzählen sollten.
Sie sprechen mit sehr unterschiedlichen Filmemacherinnen, von Katrin Breillat über Wally Export bis hin zu Alice Diop. Nach welchen Kriterien haben Sie eigentlich entschieden, wen Sie einladen, oder tauchen alle auf, die konnten?
Nee, ganz so nicht. Also es war erstmal, weil es ist ja ein subjektiver, essayistischer Film, würde ich jetzt mal sagen. Und es war erstmal sehr wichtig, dass es Filmemacherinnen sind, die mich persönlich auch inspirieren und deren Filme ich sehr schätze, weil das ja auch mich in dem Film als Figur so ein bisschen gibt und ne, meine Motivation, warum ich überhaupt diesen Film mache. Und das war sozusagen das erste Kriterium. Und das zweite war dann eben, dass sie schon irgendwie, mir sollte es irgendwie so vorkommen, als hätten sie was zu sagen zu diesem Thema. Sei es, weil sie entweder mit Gewalt gearbeitet haben oder weil sie feministische Positionen in Bezug auf das Filmemachen geäußert haben, die mir interessant schienen im Kontext in unserer Frage. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, müssen sie da natürlich auch dramaturgisch reinpassen in unseren Fragenkanon sozusagen.
Gerade Katrin Breillat gilt ja für viele auch als Regisseurin, die die Grenzen überschritten hat. Ja, da gibt es Beschwerden über ihre Arbeitsmethoden. Sind das auch Grenzen des harten Filmemachens von Frauen?
Ja, absolut. Also Katrin Breillat ist wirklich ein sehr interessanter Fall, weil sie einerseits wahnsinnig früh sehr, sehr feministische Filme gemacht hat, aber in einer Radikalität, die von vielen anderen Feministinnen eigentlich abgelehnt wurde. Sie hat eben sich stark mit dem weiblichen Körper und weiblicher Sexualität beschäftigt und der Scham der Frauen immer auferlegt wurde von der Welt der Männer, wie sie sagt, und hat eben in ihren Filmen ganz dezidiert dagegen angearbeitet. Und das ging, also es gibt einfach sehr, sehr krasse Bilder, die dann auch oft als pornografisch bezeichnet wurden. Und das wurde eben teilweise auch von Feministinnen kritisch gesehen. Und Breillat ist schon bekannt dafür, dass es auch, dass sie auch relativ harte Umgangsformen teilweise am Set hatte. Und dann erschien eben vor kurzem ein Buch von einer ihrer Hauptdarstellerin, Caroline Ducey, die eben Breillat sozusagen anklagt, dass sie ihre Grenzen beim Drehen einer Sexszene nicht beachtet hätte und dass sie eigentlich echten Sex nicht zugestimmt hätte. Und es kam dann trotzdem zu einer Art Cunnilingus-Szene in dem Film, genau. Und diese Vorwürfe, also steht Aussage gegen Aussage, Breillat bestreitet das. Es gibt eigentlich keine Zeugen, die sich dazu geäußert haben. Also man weiß nicht so richtig, was damals wirklich passiert ist. Genau, und das erzählen wir in dem Film an, auch diese Geschichte, ja.
Im Laufe des Films, da verschiebt sich ja auch ihre Ausgangsfrage. Es geht dann irgendwann weniger darum, ob Frauen härtere Filme machen, sondern eher darum, was Härte überhaupt bedeuten kann. Hat sich ihre eigene Definition im Prozess des Films verändert?
Ja, ich glaube, ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich mir dachte, okay, also reine Gewalt, pure Gewalt ist es wahrscheinlich nicht. Es ist eher so ein ungeschönter, schonungsloser Blick auf die Lebensrealität von Frauen, die wahrscheinlich gemeint ist mit dieser Härte. Weil im männlichen oder Mainstream-Kino natürlich Frauen ganz oft als eben so dieses begehrenswerte Wesen, diese Fantasiefrau, wie Jane Campion mal so schön gesagt hat, dargestellt werden. Und im Kino von Frauen, die steigen eben so ein paar Etagen tiefer, würde ich mal sagen, und zeigen noch ganz andere Lebenserfahrungen von diesen Frauen eben auf der Leinwand. Und das ist dann vielleicht eine Art Ehrlichkeit, genau.
Sie zeigen über 40 Filmausschnitte. Das ist fast wie ein alternatives Filmseminar. War denn diese Recherche für Sie auch eine Art zweite Filmschule?
Absolut. Also den Begriff tatsächlich habe ich für mich auch genau so verwendet. Es war wirklich eine zweite Filmschule. Ich habe ja die Arbeiten von vielen Regisseurinnen kennengelernt, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich kannte auch Chantal Ackermanns Film Chandilmann nicht, der ja mittlerweile als riesiges Meisterwerk und Meilenstein der Filmgeschichte gilt. Den habe ich auch eigentlich entdeckt in der Recherche an No Mercy. Also ja, da klafften schon unfassbar große Lücken in meinem Wissen auch und in meiner Kenntnis von Filmen von Frauen.
Ihr Film wirkte auf mich erstmal wie so eine Feier weiblicher Filmkunst, aber eben auch wie ein politisches Statement in einer Zeit, in der ja Kulturkämpfe wieder lauter werden. Wie politisch ist denn No Mercy für Sie?
Ja, ich glaube, das steckt eigentlich schon in der Frage dann gleich mit drin, ne? Wieso wäre das denn so, wenn Frauen die härteren Filme machen? Und natürlich muss man sich dann angucken, wie es Frauen ging und geht in der Welt, in der wir leben. Und und dann kommt man eben auf Geschichten, die zeigen schon, dass es einfach ja viel Gewalterfahrung auch war und ist und Erniedrigung und so weiter und so fort. Also, ne, und von daher, ja, ich denke auch, es ist auf jeden Fall auch ein politischer Film, weil der das zeigt, der das offenlegt, und das ist ja immer auch eine Einladung dann zum Handeln tatsächlich.
Isa Willinger, Regisseurin des Dokumentarfilms No Mercy, seit Donnerstag im Kino und vielleicht ja ein passender Kinobesuch für den Internationalen Frauentag morgen. Unser nächster Film ist eine Liebeserklärung ans Kino an sich, aber auch an eine der vielleicht prägendsten Filmbewegungen überhaupt. In Nouvelle Vague erzählt der amerikanische Regisseur Richard Linklater die Entstehung von Jean-Luc Godards Außer Atem. Also der Film, mit dem Godard Anfang der 1960er Jahre das Kino praktisch neu erfunden hat. Wie übrigens auch seine Weggefährten und Mitstreiter François Truffaut, Claude Chabrol und Éric Rohmer, so hat auch Godard das Filmemachen erst einmal über das Schreiben gelernt. Er war Kritiker, ein leidenschaftlicher Denker des Kinos. Und gleich zu Beginn von Linklaters Film, da flaniert dieser Godard natürlich mit der Zigarette in der Hand über die Croisette in Cannes und erklärt seinem Produzenten Georges de Beauregard, worum es ihm beim Filmemachen eigentlich immer geht.
Sehen Sie, darin halte ich seit 10 Jahren alle meine Ideen für zukünftige Filme fest. Jetzt ist es an der Zeit, diese Ideen in konkrete Bilder umzusetzen. Alles, was man für einen guten Film braucht, ist ein Mädchen und eine Knarre.
Ein Ausschnitt aus Nouvelle Vague von Richard Linklater, der die gleiche schöne Leichtigkeit an den Tag legt wie außer Atem selbst. Über den Film spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Anke, als der Film letztes Jahr im Mai in Cannes lief, natürlich, wo sonst, im Wettbewerb, da waren sich alle einig, dass ein Franzose diesen Film nicht hätte drehen können. Warum denn?
Ja, also einerseits ist die Nouvelle Vague natürlich eine heilige Kuh, die man nicht berühren darf. Und andererseits weiß man, und natürlich umso mehr in Frankreich, dass es ziemlich viele Streitereien und Verwerfungen dann später innerhalb der Filmbewegung gab. Und davon will man natürlich nicht erzählen. Und eben Linklater als Independent-Regisseur aus den USA, der kann da unbefangener draufblicken und der kann auch das Spielerische von Godards Film dann so schön übernehmen. Weil Godard wollte ja mit seinen Schauspielern, Schauspielerinnen Kino spielen und nachspielen, aber eben ohne Spielregeln.
Linklater hat in Schwarz-Weiß gedreht, auf 35 mm, also genau in dem Material, das auch außer Atem geprägt hat. Aber wie könnten wir denn diesen Film besser beschreiben, Anke? Ist das vielleicht so eine Art Making-of, das es nie gegeben hat?
Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Es gibt ja interessanterweise auch einen Journalisten, der als Regieassistent die Dreharbeiten begleitet. Vielleicht sehen wir ja dessen Film. Also es ist so wie die Reset-Taste drücken. Es geht einfach darum, die Stimmung von damals einzufangen. Und ich finde das auch so schön, dass der Film erstmal so mit Inserts arbeitet. Wir kriegen immer alle vorgestellt. Also Rivette, Rohmer, Chabrol, aber eben auch den Kameramann Roel Guttard, Susan Schiffmann, die berühmte Drehbuchautorin. So kriegen wir schon mal mit, das Verständnis von Kino ist Teamwork. Und dann, die reden ja auch die ganze Zeit über Kino, wenn sie nicht im Kino sitzen. Sie sind auf Premierenfeier oder sie sind in den Redaktionsräumen in der Cahier du Cinéma. Da kommt dann Roberto Rossellini vorbei, klaut ein bisschen Brot, pumpt Godard um Geld an und sagt dem dann auch, ja, erster Drehtag und der Traum ist vorbei. Und genauso geht der Film eben wie ein Flaneur so durch die Kinogeschichte. Und ich finde, er ist ja so eine kluge Komödie über die Nouvelle Vague, aber ohne klug zu scheißern, weil, Patrick, das muss man schon so sagen, das macht in dem Film Godard selbst.
Ja, ich glaube, da ist der Film fast schon eine Dokumentation vielleicht. Aber du hast ja schon die Komödie erwähnt. Wie würdest du denn diese Tonlage des Films vielleicht noch genauer beschreiben?
Ja, ich würde sagen, der Film ist heiter, geistreich, geht aber doch auch immer wieder ans Eingemachte. Also es geht darum, was Kino eben auch sein kann. Und wir haben ja eben schon gehört, dass Godard ein kleines Buch voller Ideen hat. Aber er hat eben auch Ideen, wie er diese umsetzen will. Und da kommt ein ganz neues Kinoverständnis zum Vorschein.
Das Unerwartete existiert in keiner formalen Erzählung. Jetzt ist die Gelegenheit, das zu erforschen.
Aber das Publikum bevorzugt die formale Erzählung. Das zahlende Publikum, die Mehrheit des zahlenden Publikums.
Aber wie oft gibt es eine Wahl zwischen Lyrik und Erzählung für das zahlende Publikum?
Oh, ich lasse mich auf einen Cineasten ein. Entweder bin ich verrückt oder ein Genie.
Ja, es gibt dann auch noch Slapstick-Szenen, weil die beiden, Produzent und Godard, werden sich auch noch prügeln. Und es ist dann einfach schön, dabei zuzusehen, wie Godard bei seinen ersten Dreharbeiten auf das Unerwartete wartet. Und dass er eigentlich kaum Regieanweisungen gibt, sich überraschen lassen möchte. Und man spürt, dass er nach was sucht. Aber nach was er sucht, das bleibt eigentlich sein Geheimnis.
Das Schöne an so einem Film im Film letztendlich ist, dass wir die außer Atem natürlich viele von uns zumindest kennen und auch schätzen und lieben, dann auf diese Momente warten, die wir so gerne sehen, wie sie da auf dem Bett sich rumflätzen, wie sie eigentlich nichts mit sich anfangen können. Was war denn für dich so das schönste Wiedersehen?
Ja, für mich war das natürlich die Szene, wenn sie beide über die Champs-Élysées gehen und sie die Zeitung verkauft.
New York Herald Tribune! New York Herald Tribune!
Absolut genial. Ich gehe die Straße entlang. Der Typ filmt mich mit einer Kamera aus einem Zustellwagen der Post. Und ich sage alles, was mir gerade durch den Kopf geht, weil alles später nachsynchronisiert wird.
Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich hier tue.
Ist völlig egal, meine Kleine. Die sitzen im selben Boot.
Ja, und tatsächlich sitzt der Kameramann im Postwagen, filmt heimlich. Die Passanten werden zu Statisten. Also man kann sagen, in diesem Moment wird Wirklichkeit eingefangen.
Wie blickt denn der Film auf die Stars des Originals, also auf Jean-Paul Belmondo und John Seberg, die wir ja gerade gehört haben?
Ja, ich finde, der Darsteller Audrey Dully, der bringt so wie Belmondo so eine angeschlagene Physis mit rein. Den muss eben auch Godard im Film immer wieder vom Boxen abholen. Die beiden springen dann auch mal Seilchen zusammen. Und Zoe Deutsch als Jean Seberg, die hat so die Aura eines Hollywood-Stars, der jetzt auf einem fremden Planeten sich verloren hat und nicht weiß, wohin mit ihrem Glamour. Dann macht sie aber auch immer so lustig mit exakter Stimme Godard nach. Ja, dieser Film ist ein Kreis und eine Linie zugleich. Also das ist sehr schön. Und Guillaume Mabec als Godard ist auch ganz toll. Also diese Unruhe, die Godard hatte, ist in seinem Körper drin. Und natürlich trägt er Brille und raucht unentwegt.
Nouvelle Vague von Richard Linklater kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. Eine Empfehlung von Anke Lewicke und von mir. Vom starreichen Kino Frankreichs zum vielleicht bekanntesten niederländischen Schauspieler des 20. Jahrhunderts, Rutger Hauer, den meisten eher bekannt als Rutger Hauer, war mehr als nur der Replikant aus dem Kultklassiker Blade Runner oder der Verführer aus dem Arthouse-Hit Türkische Früchte. Hinter diesen wirklich ikonischen Rollen des Kinos stand ein recht eigensinniger und vor allem freiheitsliebender Mensch. Seine Patentochter, Sana Fabery de Jonge, öffnet jetzt Hauers private Filmarchive und zeichnet in der Dokumentation Like Tears in Rain ein sehr persönliches Porträt mit bislang unveröffentlichtem Material und vielen Gesprächen mit Weggefährten wie Whoopi Goldberg und Paul Verhoeven. Ich habe vor der Sendung mit Sana Fabery de Jonge in Los Angeles gesprochen und sie zunächst ganz persönlich gefragt, als seine Patentochter, wie haben Sie Rutger Hauer damals als Mensch erlebt?
Well, so my parents were best friends of Rutger and Ineke, and I was two when they met. So,
also meine Eltern waren die besten Freunde von Rutger und Ineke, und ich war 2 Jahre alt, als sie sich kennengelernt haben. Also ich kenne es gar nicht anders, als dass sie immer in meinem Leben waren. Sie waren wie meine zweiten Eltern. Wir haben alles zusammen gemacht, jeden Urlaub, jeden Geburtstag. Und gerade am Anfang war er in den USA noch nicht so wahnsinnig beschäftigt. Er stand ja erst am Anfang seiner Karriere dort. Dadurch waren wir auch viel zusammen, auch zu Hause. Er und mein Vater waren sehr abenteuerlustig. Sie haben ständig irgendetwas ausprobiert. Tiefseetauchen oder an einem Boot herumwerken, solche Sachen. Ich erinnere mich an einen Urlaub, da waren meine Eltern vielleicht unterwegs und wir sind ein paar Tage bei Rutger und Ineke geblieben. Und er hat uns ein Baumhaus gebaut, wirklich ein kleines Haus aus Holz in den Bäumen. Mein Bruder und ich saßen da den ganzen Tag drin und Ineke hat kleine Kissen genäht und dekoriert. Ja, es war sehr warm, sehr abenteuerlich und ehrlich gesagt einfach wunderschön.
Früh im Film erzählen Sie von Filmmaterial, das Sie gefunden haben und das Hauer selbst gefilmt hat. War dieses Material der Ausgangspunkt für Ihren Film?
I knew that there was footage.
Ich wusste, dass es Material gab, weil ich wusste, dass mein Vater noch Aufnahmen hatte. Aber Rutger hat ja auch immer selbst gefilmt. Als ich anfing, über das Projekt nachzudenken, habe ich zu Rutgers Frau Ineke gesagt, wo ist das alles? Und sie erzählte mir, es habe eine Überschwemmung im Lager gegeben. Alles sei von oben nach unten durchgelaufen und habe das gesamte Material zerstört. Und Rutger war so erschüttert, dass er nie darüber sprechen konnte. Und ich dachte aber, irgendwo in L.A. stünde noch ein verlassenes Lager mit all seinen Sachen. Und dann sagte sie, naja, vielleicht gibt es hier und da noch ein Videoband, du musst einfach schauen. Rutger und Ineke haben einen sehr alten Bauernhof in den Niederlanden. Also bin ich dort auf den Dachboden gegangen und habe eine Kiste gefunden. Und eine kleine Tasche mit 2 Videokassetten und einer Tonaufnahme von einem Diktiergerät. Ein Teil davon war so alt, dass ich es nicht verwenden konnte. Aber es gab auch eine große 8mm-Rolle und ein paar kleine Videokassetten, zum Beispiel die, die man im Film sieht, wo Rutger in Spanien in seinen Trailer geht und sich selbst filmt. Ich war so erleichtert, als ich das gefunden habe, weil ich nach etwas Persönlichem gesucht habe. Und es hat mich sehr berührt, weil man seine Stimme hört, wie er sagt, dass er eine schwierige Zeit hat, wie er seinen Trailer betritt und sagt, das ist mein gemütliches Zuhause. Ja.
Als Sie mit den Interviews begonnen haben, seine Weggefährten getroffen haben und dann begannen, das Material zu strukturieren, gab es für Sie eine Art Leitfrage für dieses filmische Porträt? Also ging es Ihnen darum herauszufinden, wer dieser Mann eigentlich war? Oder vielleicht eher darum, die richtige Balance zu finden zwischen Nähe und Distanz?
Yeah, so that's an interesting question. He wrote a biography himself.
Das ist eine interessante Frage. Er hat selbst eine Biografie geschrieben und da stehen Dinge drin, bei denen ich dachte, das kann nur er selbst erzählen. Und ich wollte eher meine eigene Perspektive zeigen. Ich habe gesagt, dieser Film wird keine klassische Biografie, in der wir alles chronologisch durchgehen. Es ist meine Sicht darauf, wie ich ihn erlebt habe und wie Menschen in seinem Umfeld ihn gesehen haben. Also nicht, wir packen alle Filme rein und arbeiten alles ab. Es geht mir darum, dass er so einen einzigartigen Charakter hatte, ein so interessanter Mann war mit seiner Art zu leben und seinem Blick auf die Welt. Das wollte ich in den Film bringen, statt biografische Stationen abzuhaken. Wenn man das will, kann man sein Buch lesen. Er musste etwas anderes sein. Es musste etwas anderes sein. Und es gibt Dinge in seinem Buch, die ich gar nicht beurteilen kann, weil er nicht mehr da ist. Also habe ich gesagt, wir machen es so, mit dem Material, das ich habe, mit meiner Sicht auf ihn und verbinden das mit seinen Freunden und dem Filmmaterial, das zu diesen Begegnungen passt.
Im Film reflektiert Regisseur Paul Verhoeven seine Beziehung zu Hauer und es war ja eine wichtige Beziehungen, nicht nur für das niederländische Kino. Mit dem Film Türkische Früchte wurden ja beide weltberühmt. Doch dann kam es zu einer Art Bruch zwischen den beiden nach den Dreharbeiten zu Flesh and Blood. Wie wichtig war denn die Beziehung zwischen Hauer und Verhoeven? Und was ist damals zwischen ihnen passiert?
Ja, yeah, when they're making Flesh and Blood, Rutger was at that moment.
Ja, als sie Flesh and Blood drehten, war Rutger in seiner Karriere gerade an einem Punkt, an dem er in Hollywood größere Rollen bekam. Nicht mehr nur als Bösewicht, sondern eher als Held. Eigentlich wollte er diesen Film nicht mehr machen, aber er hatte einen Vertrag unterschrieben. Er sprach mit Paul darüber, vielleicht auszusteigen. Und Paul sagte, nein, du musst das machen. Wir haben es für dich geschrieben. Du bleibst im Vertrag. Er war sehr traurig darüber und fühlte sich nicht gut damit. Und weil sie Freunde waren, hat es ihn besonders verletzt, dass Paul so darauf bestand. Der Film war sehr gewalttätig und Rutger hatte kein gutes Gefühl. Aber er musste es durchziehen. Paul reflektiert das in meinem Film und sagt selbst, er hätte ihn gehen lassen sollen. Aber er war jung und wollte, dass der Plan eingehalten wird. Und er hat ihn praktisch gezwungen zu bleiben. Das war ein großer Fehler. Es hat ihre Freundschaft beschädigt und Rutger war sehr verletzt. Sie haben danach nie wieder zusammengearbeitet. Sie haben später wieder miteinander gesprochen, aber es kam nie wieder zu einer Zusammenarbeit. Und ja, das ist eigentlich sehr schade, weil es zwei so große Talente waren. Es war im Grunde eine Art großer Bruch.
Nach dem Mega-Erfolg in Ridley Scotts Kultklassiker Blade Runner wurde Hauer in Hollywood ja oft für komplexe Schurkenrollen besetzt. Hat ihn dieses Typecasting belastet oder hat er diese Ambivalenz vielleicht sogar geschätzt?
Nicht wirklich. Ich glaube, er mochte das auch sehr. Und was ich beim Sichten des Materials und seiner Interviews gemerkt habe, er hat einfach Rollen gewählt, die er interessant fand. Das konnte alles sein, ein junger, talentierter Autor, mit dem er arbeiten wollte. Oder ein Film in Neuseeland, wo er noch nie war. Dann sagte er, das ist doch spannend, das mache ich. Er hat sich nie strategisch um seine Karriere gekümmert. Viele um ihn herum meinten, er hätte noch höher hinauskommen können, größere und ernsthaftere Rollen spielen können, wie in The Legend of the Holy Drinker. Das ist ein großartiger Film. Er hätte das gekonnt. Aber weil er so frei gewählt hat, hat ihn das vielleicht auch ein bisschen gebremst. Er dachte nie, jetzt muss ich besonders klug wählen. Er sagte einfach, ich mache das, was mir Spaß macht. was ja eigentlich auch großartig ist. Aber seine Frau und andere sagten, er hätte noch eine Stufe höher gehen können. Aber das war einfach nicht seine Art. Mhm.
Europäische Schauspieler berichten ja oft, dass das Hollywood-System ganz anders funktioniert als unser europäisches Filmsystem. Würden Sie denn sagen, dass Hauer sich in Hollywood jemals wirklich zu Hause gefühlt hat oder blieb er immer ein Stück weit der Außenseiter?
Yeah, he never really. I don't know if he trusted it, but it was completely different.
Nein, er hat nie wirklich hineingepasst. Vielleicht hat er ihm misstraut. Aber es war komplett anders. Hier dauert alles sehr lange. In Europa bekommt man Fördergelder und wenn die stehen, dreht man. In den USA müssen Produzenten das ganze Geld erst zusammensammeln. Und selbst dann weiß man nie, ob der Film wirklich fertig wird. Es gibt bis zum Schluss eine Unsicherheit. Ich glaube, das hat er gespürt. Und dieses ganze Hollywood-Smalltalk-Netzwerken mochte er auch nicht. Da hat er nie mitgemacht. Dass er trotzdem so eine große Karriere hatte, ist eigentlich erstaunlich. Viele haben ihn dafür respektiert. Und es ist heute noch einmal ganz anders geworden. Der ganze Casting-Prozess hat sich komplett verändert. Man geht nicht mehr in einen Raum, man trifft niemanden persönlich. Alles läuft über Self-Tapes. Man hat kaum noch direkte Kontakte zu Casting-Direktoren. Gerade für europäische Schauspieler ist es extrem schwer, überhaupt reinzukommen. Und einen Agenten zu finden, ist noch schwieriger. Die interessieren sich oft nicht für das, was man in Europa gemacht hat. Wissen Sie, meine Tochter ist hier aufgewachsen. Sie war 10, als wir hergezogen sind. Sie ist Schauspielerin. Und selbst für sie ist es unglaublich schwierig. Sie hat nicht einmal mehr einen Akzent. Und trotzdem ist es hart. Es gibt hier abertausende sehr gute Schauspieler. Jeder Uber-Fahrer, jeder Kellner ist Schauspieler oder Autor oder Regisseur. So ist es hier. Man konkurriert heute in Hollywood auf einem extrem hohen Niveau mit unglaublich vielen Leuten. Und die sind alle gut. Als Rutger Hauer in den 80er Jahren herkam, war das ein anderes System. Aber hineingepasst hat er dennoch nie. Und er wollte immer sofort zurück in die Niederlande, wenn er hier mit der Arbeit fertig war.
In Ihrem Film entsteht der Eindruck, dass persönliche Beziehungen für Hauer immer wichtiger waren als strategische Karriereentscheidungen. Hat er seine Projekte denn tatsächlich eher so nach Menschen ausgewählt oder dann doch vielleicht schon auf die Idee von Prestige geguckt oder auch die Möglichkeit, Preise zu gewinnen?
Absolutely. Yeah, he never thought about awards or
just. Ja, er hat nie an Preise gedacht oder an Prestige. Zum Beispiel bei Hobo with a Shotgun von Jason Eisner, ein sehr junger Regisseur. Jason erzählte mir, sie hatten ein Zoom-Gespräch und Rutger war sofort beeindruckt von ihm als Mensch. Sie redeten erst einmal darüber, wo sie leben, was sie mögen. Jason sagte, er gehe gern angeln, sei viel draußen, genau Dinge, die Rutger liebte. Nach 20 Minuten sagte Rutger, ja, ich mache das. Und Jason konnte es kaum glauben. Aber Rutger entschied das, weil er ihn als Person mochte. Er dachte, das wird Spaß machen. Er hat nie über Prestige oder Karriere nachgedacht. Das war einfach nicht er.
Was für mich dann doch neu war und was ich aus Ihrem Film erfahren habe, das war Hauers großes soziales Engagement und die vielen, ich würde mal sagen, kleinen Gesten der Freundlichkeit, die sein Leben bestimmt haben. War das für ihn jetzt einfach eine Frage des Charakters oder vielleicht auch eine bewusste Haltung gegenüber Öffentlichkeit und Ruhm?
I think it was more that he thought it was not it was important, but not for him to show it to people.
Ich glaube eher, dass er dachte, es ist wichtig, aber nicht wichtig, es zu zeigen. Er war sehr bescheiden. Er fand, es sei nicht nötig zu sagen, schaut, wie viel Gutes ich mache. Er hat es einfach getan. Für die Organisation Sea Shepherd war er sehr engagiert. Sie erzählten mir in ihrer Zentrale, dass die Zusammenarbeit mit Prominenten oft eher schwierig ist. Da geht es um Termine und Verpflichtungen. Aber wenn sie Rutger anriefen, kam er immer sofort. Es war für ihn einfach eine hohe Priorität. Er machte kein Aufheben darum. Er tat es einfach. Auch mit seiner eigenen Stiftung für Kinder mit AIDS und Frauen in Afrika. und in seinem Umfeld auch. Nach seinem Tod erzählte mir der Besitzer der Tankstelle im Ort, Rutra habe jedes Jahr zu Weihnachten einen Kuchen vorbeigebracht. Einfach so. Aber er wollte nie darüber reden. Er sagte, das sind Dinge, die man tut und nicht vorzeigt.
Jetzt, wo der Film fertig ist, haben Sie durch die Arbeit am Film Ihren Patenonkel irgendwie anders oder neu kennengelernt?
Yeah, that's interesting because I never saw him really as an actor. He was just like this family friend, like my second dad.
Ja, das ist interessant, weil ich ihn nie wirklich als Schauspieler gesehen habe. Er war einfach dieser Familienfreund, wie ein zweiter Vater. Aber es war faszinierend, mit Menschen wie Whoopi Goldberg oder Robert Rodriguez zu sprechen, große Hollywood-Stars, die so herzlich über ihn sprachen. Sie waren alle sehr beeindruckt von ihm als Mensch. Sie sagten, er war inspirierend. Er kam pünktlich, war vorbereitet, machte einfach seine Arbeit. Und ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil viele der interviewten Menschen in meinem Film sind so ein bisschen Außenseiter in der Filmbranche. Sie machen ihr eigenes Ding. Robert Rodriguez hat sein eigenes Studio. Whoopi ist auch eine besondere Persönlichkeit. Mickey Rourke ebenso. Vielleicht haben sie deshalb so gut mit Rutra harmoniert, weil sie keine Partygänger sind, die sich Jobs sichern wollen. Und sie sprachen so schön über ihn. Dadurch habe ich ihn ein wenig anders gesehen. Aber weil wir uns so nah waren, wusste ich auch schon vieles. Es war keine große Veränderung.
It was not a big change or anything.
Sana Fabri, die junge Patentochter von Rutger Hauer und Regisseurin des Dokumentarporträts Like Tears in Rain über ihren Patenonkel. Der Film ist jetzt beim Streamingdienst Viaplay zu sehen. Christoph Hochhäusler, das ist einer der interessantesten Genre-Regisseuren des deutschen Kinos. Nächste Woche kommt sein neuester Film auf unsere Leinwände, Der Tod wird kommen. Das ist der deutsche Titel des komplett auf Französisch gedrehten Films. Darin geht es um einen alternden Gangsterboss in Brüssel, der eine junge Killerin engagiert, um den Mord an seinen Kurieren zu rächen. Das ist aber nur der Beginn eines ziemlich raffinierten Spiels, in dem sich die Rollen von Opfer und Täter immer wieder neu verschieben. Es ist ein präziser, eiskalt inszenierter Thriller, voller Implosionen statt den üblichen lauten Explosionen. Und vor der Premiere des Films konnte ich mit Christoph Hochhäusler sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, wieso er diesmal unbedingt auf Französisch drehen wollte.
Naja, ich habe vor längerer Zeit schon mal versucht, einen französischsprachigen Film zu machen. Der hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und diesmal war eigentlich der Anstoß die Stadt. Ich habe Brüssel kennengelernt und war so begeistert und dachte, hier muss man eigentlich mal einen Film machen. Und ich finde eigentlich auch, dass es zu wenig Filme gibt, die in Brüssel spielen. Und wenn man in Brüssel einen Film macht, muss der natürlich französischsprachig sein, weil das die dominante Sprache da ist. Gleichzeitig gibt es diese Vielfalt an Dialekten und anderen Sprachen auch. Also es ist so ein kleines Babylon in Europa und das hat mich sehr angezogen. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, dieses Genre, ja, also der Polar, der hat eben eine ganz lebendige Tradition im französischsprachigen Kino. Das ist, also jedes Jahr gibt es 30, 40 Filme, die man dem Genre zuordnen könnte. Das heißt, das ist lebendig im Kino und in diese Nachbarschaft wollte ich gerne und ja, so kam es.
Das ist ja interessant, dass Sie Brüssel so als Auslöser sehen. Sie sind ein Regisseur, der sehr viel über Orte, auch über Architektur denkt. Wenn wir an Brüssel denken, denken wir vielleicht erstmal an die EU. Da kennen wir immer diese Gebäude, diese Reporterschalten. Also für uns besteht Brüssel aus diesen europäischen Häusern letztendlich im Zentrum. Ihr Brüssel ist ein komplett anderes Brüssel, nicht wahr?
Ja, absolut. Das Tolle an Brüssel sind ja diese Kontraste. Also es ist, ich habe mal gesagt, es ist so ein Autounfall zwischen Paris und Berlin. Also es gibt große Schönheit, große Brutalität. Also für dieses Europaviertel zum Beispiel wurde ein ganz, ganz schönes Gründerzeitviertel abgerissen. Und diese Wunden der Stadt sind auch überall präsent. Es gibt aber eben auch die kongolesischen Einflüsse. Es gibt die Internationalität durch das Europäische Parlament. Es gibt aber auch ein Brüssel, was mit dem nicht so gut Kirschen essen ist, also was durchaus so eine kriminelle Unterseite hat. Also und natürlich die Innenstadt, die ganz hübsch ist und safe. Also Brüssel ist eine ganz vielfältige Stadt und unser Film spielt natürlich eher auf der Schattenseite.
Ja, genau. Also es geht um einen Gangsterboss, Charles Marl, toller Name übrigens, der will, dass der Verrat an seinem Kurier aufgedeckt wird. Er will das rächen und engagiert eine Auftragskillerin, Tess. Und je weiter sie sich in dieses Dickicht dieser Verschwörung begibt, merkt sie selber vielleicht im Mittelpunkt einer Verschwörung. Wie entsteht diese Geschichte, die aus sehr vielen Täuschungen und Wendungen und auch Masken besteht?
Ja, es hat angefangen, ich meine, immer hat also solche Geschichten haben ja viele, viele Väter, sag ich mal. Aber ich schreibe jetzt in dem Fall zusammen mit Ulrich Pelzer, einem Romanautor, der sich sozusagen zum Vergnügen mit mir auf die Drehbucharbeit einlässt. Und das ist erstmal eine ziemlich offene Reise. Wir wussten, es geht um diesen legendären Gangster, der sein Ende bedenken muss, sagen wir es mal so. Und haben uns dann sehr viel unterhalten über Männer mit Macht und über deren sehr häufige Unfähigkeit, Demut gegenüber dem Ende zu zeigen, sagen wir es mal so. Und also was man ja immer wieder hört, ja, man will sich lieber erschießen, als schwach zu sein und so weiter. Also dieses Akzeptieren eines Schwächerwerden und dieses Akzeptieren eines das aus der Hand legen des Stifts sozusagen. Das ist ja sehr, sehr wenig verbreitet unter Männern generell. Und ich das schien uns so als Ausgangspunkt eines Abschieds von einem Gangster alten Typs ganz, ganz gut geeignet.
Wir sehen ja diese vielen Figuren auftreten und permanent in der Gegenwart des Plots operieren. Aber viele Figuren haben eine Vergangenheit und die blitzt aber nur manchmal auf. Natürlich ist sie nicht zentral, aber bei Charles Marl, wenn wir schon mal bei diesem Gangsterboss sind, da kommt ja plötzlich eine deutsche Vergangenheit wieder über einen Vater und es fällt dieses, ich weiß gar nicht, ist es ein Kinderlied oder ein Kindergedicht, wunderbar ist die Katz mit Hundehaar. Da kommt etwas anderes rein. Ich hatte auch das Gefühl, etwas Gewaltvolles von einer Vergangenheit in dieser Person.
Ja, die Backstory muss man nicht beleuchten, sondern man erahnt sie genau. Zu diesem Zitat gibt es eine ganz lustige Backstory. Ich habe nämlich mal Hans-Jürgen Süberberg interviewt und dann auch seine Frau kennengelernt. Und dann haben sie mir erzählt von ihrem kurzen Aufenthalt bei Coppola in Kalifornien damals in San Francisco. Und der sie eingeflogen hatte, weil er den Rat eines deutschen Regisseurs haben wollte, weil er damals einen Wahlkampf beraten hat, eines demokratischen Bewerbers. Und so kam es, dass sie in Coppolas Haus wohnten und dort wohnte damals auch Marlon Brando.
Ah ja.
Und das war der einzige Satz, den Marlon Brando auf Deutsch konnte. Und das haben sie mir erzählt. Und so, der hat sich mir so eingebrannt.
Aber so war dann noch Filmgeschichte quasi
ja,
in den Filmen.
Filmgeschichte, genau. Aber das nur als Anekdote.
Aber neben dem Gangsterboss haben wir ja unsere Figur, die uns durch diesen Film treibt. Nicht wahr? Diese Auftragskillerin, das ist schon eine sehr spezielle und auch fantastische Figur, wie ich finde. Sie nimmt uns mit in diese Irrungen und Wirrungen des Plots. Ist sie quasi... Sind wir der Zuschauer, die mit Tess reingeht in das Gewirr?
Ich glaube, was zu dem Panoramischen gehört, was Ulrich und ich immer versuchen, ist eigentlich, dass Perspektiven auch wechseln. Also wir haben natürlich, klar, hauptsächlich ihre Perspektive und ich denke auch, wir werden am ehesten mit ihr gehen. Aber es gibt eben auch Ma und es gibt noch eine Reihe anderer Figuren.
Ja, viele.
Und so kann man sagen, es gibt so eine Art Revolverkopf der Perspektivik.
Ja, aber es ist schon auch eine bewusste Entscheidung, eine Auftragskillerin zu setzen und nicht das, was man vielleicht dann eher auch aus den vielen Vorbildern kennt, dass der Mann mit Schlapphut kommt.
Absolut, absolut. Gerade weil wir eben das Gefühl hatten, das ist eine Art letzter Gangster, musste da ein Gegenüber sein, das sozusagen für ein anderes Prinzip steht. Und es ist ja nicht nur sie, es gibt ja eine Art Dreieck von Frauen, die für eine bestimmte Art von Solidarität und Realismus stehen, im Unterschied zu den sehr fiktionsbesessenen Männern, die, sag ich mal, sich teure Fiktionen leisten, an denen andere leiden und sterben.
Christoph Hochhäuser, der Name kündigt es fast schon an, ist ein Spezialist, wenn es ums Genre-Kino geht. Daher meine Frage, was ist es erstmal für Sie als Geschichtenerzähler, was Sie am Genre interessiert? Das ist ja ein Prisma, durch das man Geschichten erzählen kann, die dann vielleicht anders sind, oder?
Ja, erstmal ist die Hoffnung, dass da Leute Lust haben auf ein Spiel sozusagen. Also Genre heißt ja nichts anderes, als dass das Publikum bis zu einem gewissen Grade eingeweiht ist, was da passieren könnte. Es gibt so einen Raum der Erwartung. Und in diesem Raum der Erwartung, so ein bisschen wie ein Spielfeld, ja, da kann vieles passieren, aber nicht alles so. Und deshalb macht dieses Spiel Spaß. Und man spielt mit Erwartungen, man spielt mit der Vergangenheit des Genres, um in eine Zukunft des Genres zu kommen. Also es ist immer historisch eine Art von Durchlauferhitzer für Innovation auch gewesen. Und das hat mich alles angezogen.
Ich meine, bei La Mort Viendra ist es so, Sie haben es erwähnt, Polar, der französische Kriminalfilm, war ein Vorbild, vielleicht eine Inspirationsquelle, ein Genre, das, wie gesagt, nicht ausstirbt. Was ist es am Policier, am Polar, das Sie so fasziniert, der Existenzialismus?
Ja, erstmal überhaupt die Entscheidung, auf die Seite des Verbrechens zu gehen. Also in Deutschland ist ja das Genre der Krimi fest im Fernsehen beheimatet und sehr obrigkeitlich. Also da geht es eigentlich immer darum, dass die Organe des Staates irgendwie alles am Ende wieder in Ordnung bringen. Und das war nie meine Perspektive. Und ich hatte immer das Gefühl, wir haben doch eigentlich viel mehr zu tun mit den Gangstern, mit denen, die Fehler machen, mit denen, die etwas zu bereuen haben, mit denen die Zeit ausgeht. So, und das ist, glaube ich, im lateinischen Bereich, sage ich mal, einfach lebendiger als Tradition.
Christoph Hochhäusler über seinen neuen Film Der Tod wird kommen. Das Knistern, das kam, entstand durch ein kaputtes Kabel. Hochhäuslers Film knistert auf eine ganz eigene, verführerische Art. Zu sehen dann ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Die meisten Filme und Serien werden ja heute vollständig digital produziert und gestreamt. Dabei setzen immer mehr Regisseurinnen und Regisseure wieder bewusst auf analoges Filmmaterial. Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan, auch Josh Safdie ist ein Beispiel, wie er das in seinem aktuellen Ping-Pong-Kino-Epos Marty Supreme demonstriert. Oder wie vorhin gehört, auch Richard Linklater in Nouvelle Vague. Und auch wenn man im Kino sitzt, hört man es immer häufiger rattern. Aber warum erlebt das Celluloid gerade jetzt wieder ein Comeback? Und was sagt das über unser Kinoverständnis im Streaming-Zeitalter aus? Florian Schmidt hat für uns jene besucht, die analoges Kino nicht nur so als Retro-Gag verstehen, sondern als echte filmpolitische Haltung.
Heute kommt ein Film meist per Upload ins Kino. Doch wenn im Metropolis-Kino in Hamburg eine 35mm-Kopie angekündigt ist, dann wird tatsächlich noch ein Karton angeliefert.
Die 35mm-Filmkopie erhalten wir über einen Kurier oder über eine Spedition. Da kommen dann beispielsweise für einen etwa 100-minütigen Film 5 Einzelakte in einem Karton.
Manja Malz leitet das Metropolis, Hamburgs kommunales Kino und Kinemathek. Und manchmal sind es nicht 5 Akte, sondern gleich 26.
Wir haben uns beispielsweise entschieden, den Film Satanstango in der analogen Filmkopie zu zeigen. Und das bedeutet, dass der Vorführer tatsächlich 26 Einzelakte vorbereiten muss. Es ist ein Film, der hat 7,5 Stunden. Und diese Einzelakte haben insgesamt eine Länge von knapp 12 Kilometern. Und dieses kleine winzige Filmbild wird dann mit ungefähr 250-facher Vergrößerung auf unsere Leinwand projiziert. Und es ist für mich einfach ein richtig pures Kinoerlebnis.
12 Kilometer Film. Ein Bild kaum größer als eine Briefmarke. Und jede Kopie ist ein Unikat.
Diese Kopie hat schon eine Geschichte erlebt in ihrer Laufzeit durch die verschiedenen Projektoren der verschiedenen Kinos. Und diese Kopie selber erzählt ja dadurch auch eine Geschichte, eine Kinogeschichte, eine Erfahrungsgeschichte der Leute, die diesen Film gesehen haben. Und das finde ich so eine besondere Magie von analogem Filmmaterial.
Doch analog heißt längst nicht nur alte Filme bewahren. Bundesweit entstehen neue Initiativen, Filmlabore und Künstlerkollektive, die wieder mit 16 oder 35 mm Material arbeiten. Überall werden auch neue Filme auf Celluloid gedreht, zum Beispiel bei den Analogfilmwerken in Hamburg.
Aufmerksamkeit ist ja eines der rarsten und höchsten Güter unserer Zeit geworden. Und da ist dann die Arbeit mit dem analogen Filmmaterial natürlich in erster Linie eine Entschleunigung und ein sehr bewusstes Arbeiten.
Oliver Eckert ist Kameramann und Vorstandsmitglied. Analog zu drehen heißt kein Zurückspulen, kein sofortiger Kontrollblick.
Ich sehe die Ergebnisse ja nicht sofort. Ich muss immer warten. Das heißt, ich muss sehr bewusst sein und sehr aufmerksam sein, was ich da gerade drehe.
Für Eckert ist das Drehen auf analogem Material allerdings keine Nostalgie.
Analog Filme zu machen ist nicht so sehr elitär als vielmehr ein Statement. Ein Statement in dem Sinne von, ich kann Dinge auch anders machen.
Und dieses Anders kommt erstaunlich gut an. Vor allem bei einem jüngeren Publikum.
Das Interesse bei jüngeren Menschen, der Gen Z oder auch der späten Millennials, ist überraschend groß. Ich denke, das liegt auch daran, dass diese Menschen quasi mit Internet und Social Media groß geworden sind und der inflationären Bilderflut etwas entgegensetzen wollen.
Doch analoges Kino ist mehr als eine Filmrolle. Es braucht Menschen, die es können, sagt man ja mal.
Vorführen lernt man tatsächlich einfach durch Praxis, durch viel Üben, viel Routine.
Projektion als Handwerk, als eingeübte Bewegung, fast wie ein Bühnenstück hinter der Leinwand.
Wir haben zurzeit bei uns in Metropolis 8 Personen, die vorführen können. Und glücklicherweise trägt sich das jetzt auch schon über mehrere Generationen hinweg, so dass auch jüngere Leute Lust haben, sich da einzuarbeiten und sich dieses Wissen anzueignen, damit es eben nicht verschwindet. Das ist wichtig.
Vor gerade einmal 14, 15 Jahren wurde weltweit auf digitale Projektion umgestellt. Davor liefen Filme selbstverständlich auf 35 mm. Und die Faszination für das analoge Material ist noch immer vorhanden. 70 mm Vorführungen, etwa in Berlin, Karlsruhe oder Hannover, sind regelmäßig ausverkauft. Christopher Mond berät Filmfestivals und Archivkinos in Fragen analoger Projektion.
Naja, also das Analoge ist einfach handhabbar und irgendwie dadurch auch viel menschlicher, weil man es einfach in der Hand hält. Man kann sagen, das ist genau das, die gleiche Faszination, die man auch bei einer Schallplatte hat, dass man einfach das Gefühl hat, man hat was in der Hand.
Und manches gibt es ohnehin nur analog.
Es sind halt ganz viele Sachen auch nicht digitalisiert worden, weil sie halt auch so selten laufen. Und man sollte natürlich, ich sag mal, das Kunstwerk so zeigen, wie es mal gemeint ist. Also wenn es ein analoger Film produziert ist, dann sollte man ihn auch analog vorführen.
Vielleicht ist das die eigentliche Gegenbewegung. Nicht schneller, nicht schärfer, sondern bewusster. Und mit einem ganz besonderen Zauber.
Die Magie kann man nicht beschreiben, die muss man erleben.
Florian Schmidt über die Renaissance des analogen Kinos. Und damit geht Vollbild das Kinomagazin für diesen Samstag zu Ende. Nächste Woche an dieser Stelle dann unser Oscar-Spezial am Vorabend der Verleihung der 98. Academy Awards.